Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Unsere heutige Sendung trägt den Titel »Wir sehen uns im Himmel – die letzten 3 Jahre mit unserer Tochter«. In der nächsten Stunde werde ich im Gespräch sein mit Ilse Karuna-Rattner aus Krefeld. Sie und ihr Mann Nihal haben vor 4 Jahren ihre Tochter Anne verloren. Anne ist kurz vor ihrem 20. Geburtstag an den Folgen eines besonders aggressiven Hirntumors gestorben. Mit 17 Jahren hatte Anne die niederschmetternde Diagnose bekommen. Es folgten mehrere Operationen und wie wir in dem Buch lesen können, in dem gleichnamigen Buch »Wir sehen uns im Himmel«, danach war Anne nicht mehr dieselbe. Dennoch blieb ihr Blick auf Gott gerichtet. Immer wieder betont sie: »Ich freue mich auf den Himmel.« Nach 3 Jahren erlag sie ihrer Krankheit. In dem Buch »Wir sehen uns im Himmel – die letzten 3 Jahre mit unserer Tochter« berichtet Annes Mutter anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und E-Mails aus den letzten 3 Jahren im Leben ihrer Tochter. Von Höhen und Tiefen, von schwierigen, aber auch von humorvollen Situationen und davon, wie die Familie lernte, Gott auch in dieser schweren Situation zu vertrauen. Wir sehen uns im Himmel, ein wirklich bemerkenswertes Buch bzw. Hörbuch, das die Gnade Gottes durchscheinen lässt. Annes Vater hat gesagt: »Heilung bei Krankheit, das ist schon ein großes Wunder. Aber noch ein größeres Wunder ist es für ihn, die Gnade eines Schicksals, seines Schicksals annehmen zu können.« Über die Führung und die Liebe Gottes durch schwerstes Leid hindurch spreche ich heute mit Ilse Karuna-Rattner, die ich jetzt herzlich am Telefon in Krefeld begrüße. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Böhler.
Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Erfahrungen während der Krankheitszeit von Anne zu veröffentlichen?
Also, ich hatte ursprünglich überhaupt nie vor, dies zu veröffentlichen. Es fing eigentlich damit an, dass ich die Erfahrung machte, dass mich Mails und Briefe von Freunden während der Krankheitszeit sehr ermutigten und auf der anderen Seite auch es für mich eine sehr große Erleichterung war, meine Gedanken und Erfahrungen in Mails und Briefen aufzuschreiben, auch in Tagebucheintragungen. Und kurz nach Annes Tod hatte ich dann das Bedürfnis, all diese wertvollen Texte mal chronologisch zu ordnen, damit ich diese unzähligen, erstaunlichen, bedeutsamen Einzelheiten nicht vergesse. Und daraus entstand, wie ich sie nannte, eine Mappe über Anne und die sollte wirklich nur für mich sein. Und trotzdem begann ich dann bald, sie sehr gezielt an einzelne Menschen weiterzugeben, zum Beispiel Therapeuten von Anne oder auch Familienmitgliedern. Und die Reaktionen zeigten mir dann, dass es etwas in den Menschen bewirkte, dass es sie anrührte. Und durch einige andere Umstände noch bekam ich dann Kontakt mit einem christlichen Verlag und der mich dann recht bald fragte, ob sie diese Mappe oder dieses Buch dann veröffentlichen dürften.
Und wir hier bei Radio Horeb, wir sind auf Ihr Buch aufmerksam geworden, weil Sie zur Kirchengemeinde von Ute Horn gehören. Und
genau.
Ute Horn ist eine bekannte Buchautorin und Rednerin und auch regelmäßig Gast hier bei Radio Horeb.
Ja, genau, die hat den Kontakt dann mehr oder weniger hergestellt.
Und was ich noch bemerkenswert finde, dass zu ihrer Kirchengemeinde gehört auch das Ehepaar Sandra und Reinhard Schlitter.
Ja.
Das Ehepaar Schlitter, zur Erinnerung, liebe Zuhörer, sie haben im September 2010 ihren damals 10-jährigen Sohn Mirko, völlig unerwartet war er spurlos verschwunden und 145 Tage hat man nach Mirko gesucht und die Familie und auch die Gemeinde hat sehr gebetet und auch sie haben ein Buch geschrieben, Mirko verlieren, verzweifeln, verzeihen. Auch darüber haben wir schon eine Standpunktsendung gemacht. Sicherlich hat die Kirchengemeinde auch Sie sehr getragen in dieser Zeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es gab sofort nach der Diagnose eine wöchentliche Gebetsstunde, wo nicht nur für Anne, aber besonders auch für Anne gebetet wurde. ebenso wie später dann auch für Mirko Schlitter, als er dann entführt war. Also es ist schon eine sehr enge Gemeinschaft bei uns, dass dann alles mitgetragen wird, was so geschieht.
Genau, die Diagnose war bei Ihnen 2009, Mirko verschwand 2010 und ich glaube, die schwierige Erkrankung von Ute Horn, die war kurz vor der Beerdigung von Anne, als sich abzeichnete.
2012. Mhm.
Auch Ute Horn war schwerst krank und man wusste nicht, ob die siebenfache Mutter dieses Leiden auch überwindet. Auch sie hat darüber ein Buch geschrieben und vom Wirken Gottes einfach. Was war das für ein Moment, als Sie, als die Familie, als die Diagnose Hirntumor Gewissheit brachte, ja, dass Annes Kopfschmerzen einen ernsten Hintergrund hatten?
Ja, wir waren natürlich total geschockt, wie versteinert. Wir waren kaum zu normalen Gedanken fähig, obwohl die Diagnose ja nicht ganz plötzlich kam. Anne ging es schon 5 Wochen vorher recht schlecht. Sie hatte Gedächtnisausfälle, sehr untypisch für sie. So, ebenso untypisch eine Antriebsarmut. Sie bekam dann sehr starke Kopfschmerzen, die sich auch durch Medikamente kaum lindern ließen. Und schließlich kam auch Nüchternerbrechen hinzu. Heute weiß ich, dass das ganz typische Symptome sind für einen Gehirntumor. Aber damals war mir das halt nicht bewusst. Und auch die niedergelassenen Ärzte haben zunächst erstmal harmlose Erklärungen gesucht und gefunden, wie Verspannungen im Nackenwirbelbereich und so weiter. Sodass es doch ziemlich gedauert hat, noch bis ich sie von selbst ins Krankenhaus brachte. Ich hatte also keine Einweisung bekommen. Trotzdem habe ich innerlich immer geahnt, dass etwas Schlimmes auf uns zukommt, aber es war halt nicht greifbar. Ich wusste nicht, an welcher Ecke man da nun anfängt.
Und wo haben Sie dann angefangen? Es gab dann einen Termin im Krankenhaus.
Ja, den habe ich mir selbst gewählt. Ich habe eine Woche vor Ende der Sommerferien gedacht, nein, also so, wie es ihr jetzt geht, kann ich sie unmöglich ins 12. Schuljahr schicken. Ich gehe jetzt selbst ins Krankenhaus. Ich bin dann an einem Sonntagabend mit ihr in die Klinik gefahren, in die Kinderklinik Krefeld. Und dort hat man das sofort ernst genommen. Man hat sie sofort da behalten, die Untersuchungen angeleitet. Und 2 Tage später war dann auch schon das MRT gefahren. Den privaten Termin für einen MRT, den hätte ich erst im November gehabt. Aber so war es dann halt im August. Und sofort haben sie den großen, relativ großen Tumor gesehen, mitten im Gehirn, recht nah am Stamm.
Wie hat denn Anne damals die Diagnose aufgefasst? Haben Sie sie von Anfang an sofort mit einbezogen oder hat man mit Ihnen als erstes alleine gesprochen, weil Ihre Tochter ja noch minderjährig war?
Nein, sie war im Gegenteil, sie war eigentlich die Erste, die geahnt hat, dass es ein Gehirntumor sein könnte. Sie hat auch zu Hause schon davon gesprochen und gewisse Tagebucheintragungen von ihr, die ich später gefunden habe, bezeugen das auch, dass sie recht früh daran dachte. Sie hat die Diagnose sehr gefasst aufgenommen, eher nüchtern, sie hat gar nicht viel gesprochen. Bemerkenswert ist auch ein Ausbruch ihren Freundinnen gegenüber, die sie kurz vor der OP besucht haben. Sie sagte da zu denen, für euch wird das alles vielleicht viel schlimmer sein als für mich, denn mir wird das alles vielleicht gar nicht so bewusst sein. Und wie recht sie mit diesem Satz hatte, haben wir dann in den nächsten 3 Jahren immer wieder bemerkt. Denn sie hatte ja dann nach der OP auch eine starke Einschränkung des Kurzzeitgedächtnisses und des Bewusstseins teilweise auch. Und ja, sie hat das alles irgendwie sehr früh geahnt.
Anne hat noch 3 Geschwister, Mona, ihre ältere Schwester und dann 2 Brüder, Dennis und Daniel. Ihr Name Karuna Ratna, da ist der Ursprung in Sri Lanka, denn ihr Mann Nihal ist gebürtig ein Singalese.
Ja.
Was war Anne für ein Mensch und wie war ihre Familie damals konzipiert? Waren noch alle Kinder zu Hause?
Der Älteste wohnte schon in einer Wohnung, aber trotzdem haben wir natürlich engen Kontakt. Und die Zweite, die ist auch schon verheiratet gewesen zu der Zeit, wohnte auch nicht mehr zu Hause da. Anne war immer von Anfang an ein sehr pflegeleichtes Kind, sehr verständig und leicht zu leiten. Sie war sehr musikalisch, begabt im Malen. Sie meisterte ihre Schulzeit von Anfang an sehr selbstständig und zuverlässig. Es wurde sehr schnell deutlich, dass sie besonders in Sprachen begabt war, im Deutschen und in Fremdsprachen. Natürlich auch die anderen Fächer waren kein wirkliches Problem für sie. Und sie hatte sehr früh den Berufswunsch geäußert, Journalistin zu werden und hat sich auch in dieser Hinsicht schon etwas orientiert. Sie war auch sehr, sehr gläubig. Wir gehören als Familie zu einer Krefelder Freikirche und haben von Anfang an versucht, den Kindern den Glauben so natürlich wie möglich vorzuleben. Wir haben die Kinder mitgenommen, aber sie hatten auch viel Freiheit, ihre Fragen zu stellen und ihren Weg zu finden. Anna hat als kleines Kind natürlich recht viel übernommen, hat aber dann auch sehr früh eine bewusste, reflektierte, persönliche Entscheidung getroffen für Gott, für den Glauben und lebte auch darin. Und das fand einen besonderen Höhepunkt in einem Referat, das sie in der Schule gehalten hat im Rahmen einer Podiumsdiskussion im 11. Schuljahr. Da ging es darum, dass drei Schüler oder Schülerinnen sich äußern sollten, warum ich an Gott glaube oder nicht glaube. Sie vertrat damals den christlichen Standpunkt. Es gab dann noch eine Atheistin und einen muslimischen Mitschüler, der dann seinen Standpunkt vertrat. Und sie hat in diesem Referat ein sehr authentisches, persönliches Zeugnis abgegeben, was die Menschen, die Zuhörer auch sehr beeindruckt hat. Ich könnte einen kleinen Abschnitt daraus mal vorlesen, der einen recht bemerkenswerten Abschnitt. Warum bin ich Christ und nichts anderes? Ich denke, das wesentlichste Argument für den christlichen Glauben ist, dass es ein Glaube ist, bei dem wir uns nicht abrackern müssen, um Gott irgendwie näher zu kommen, sondern dass Gott uns näher gekommen ist. Er hat in erster Linie etwas für uns getan, indem Jesus, Gottes Sohn, auf die Welt gekommen und für uns gestorben ist. Somit glaube ich nicht, dass Jesus nur eine historische Figur war, sondern dass er die Weltgeschichte entscheidend geprägt hat, indem er für unsere Sünde, die nicht zu Gott passt, gestorben ist und damit die Möglichkeit geschaffen hat, zu Gott zu kommen. Daraus geht hervor, dass Gott uns vergibt und uns immer vergeben würde, wenn wir ehrlich bereuen, was wir falsch gemacht haben. Somit glaube ich, dass Glaube keine Religion ist, der wir nachhecheln müssen, sondern eine Entscheidung, ob wir Gottes Angebot für uns persönlich in Anspruch nehmen wollen. Dieses Angebot besteht ein Leben lang, aber es lohnt sich so sehr, sich jetzt darauf einzulassen, wenn man es ehrlich meint. Ich glaube, dass sich etwas verändern wird. Ich kann Gott immer noch nicht beweisen, aber ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, dass es nicht naiv und sinnlos ist, an einen Gott zu glauben. Gott ist nicht religiös, Gott ist Freude. Und gegen Ende hat sie ihrem Vortrag noch einen Satz hinzugefügt, und dafür wäre ich auch bereit zu sterben. Und dieser Satz stand überhaupt nicht in ihrem Manuskript, das ich später bekommen habe. Mehr als 3 Jahre später starb sie ja dann an dem Gehirntumor. Sie starb in diesem Sinne nicht für Jesus, aber jeder konnte wohl miterleben, wie man mit Jesus stirbt. Das war sehr, sehr beeindruckend für uns.
Und Sie hatten auch sehr engen Kontakt zu Ihrer Philosophielehrerin, die auch sehr beeindruckt war von Ihrem Wesen. Und es bedarf und zeigt ja wirklich schon einer sehr großen Reife, wenn eine damals 16-Jährige solch einen Aufsatz schreibt, einer Glaubenstiefe auch, dass sie Gott einfach lebendig begegnet ist.
Ja, sie schrieb damals auch in einem Brief, wenn ich so versuche mich zu erinnern, dass Anne doch sehr dazu beigetragen hätte in diesem Kurs, dass die Schüler mehr über Gott nachdachten und auch mal bereit waren, in die Bibel zu schauen. Und ja, dass sie einfach die Atmosphäre in diesem Kurs mitgeprägt hat. Auch mit ihrem Humor nebenbei auch. Und ja, sie war wirklich sehr beeindruckt. Und wir haben auch später noch viel Kontakt zu ihr gehabt.
Bringen Sie uns, Anne, vielleicht noch ein Stück näher, weil Sie haben auch Tagebuchaufzeichnungen von ihr gefunden, wo sie sagen, da bin ich mir sicher, dass auch die Nachwelt daran teilhaben darf. Bemerkenswerte Aufzeichnungen vor ihrer allerersten Operation. Die erste OP war im August 2009, also vor mehr als sieben Jahren.
Ja, also zuerst die Phase, wo sie halt noch nicht richtig wusste, was ist mit mir los. Da könnte ich, also die erste in dieser Hinsicht, die war etwa 2 Monate vor der OP, im Juni 2009. Hi, liebes Tagebuch, heute war voll der komische Tag. Ich habe heute 3 Dreien wiederbekommen, 2 davon in Englisch, meinem Leistungskurs. Das hat mich echt beschäftigt. Dann habe ich heute 1 Stunde geschwänzt und das ist rausgekommen. Und in Philo war es richtig, richtig komisch. Ich hatte heute, glaube ich, leichte Erschöpfungserscheinungen und Kreislaufprobleme und hatte deswegen die ganze Zeit Déjà-vus. Ich war voll nicht auf der Höhe. Anna und Marius haben einmal aus einem Grund über mich gelacht und Ahmed hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Und ich habe auch nur Schwachsinn gelabert. Ich kam mir vor, als wäre ich auf Drogen. Plötzlich war ich der Überzeugung, dass ich gerade nur träume und gleich wieder aufwache. Oder, was auch total schlimm war, ich hatte das Gefühl, heute Nacht einen Traum gehabt zu haben, in dem jeder in dem Raum vorgekommen ist. Und ich habe verzweifelt überlegt, was das für ein Traum war. Total gestört. Ich habe jetzt noch das Gefühl, dass mein Gehirn irgendwie müde ist. Oder 1 Monat später etwa. Hi, liebes Tagebuch. Ich habe das Gefühl, dass es mir körperlich nicht so gut geht in letzter Zeit. Ich habe seit 1 Woche jeden Tag Kopfschmerzen und die dann immer über den ganzen Schädel verteilt. Was dazu kommt, sind diese komischen Gedächtnisentzugsphasen. Also das, was ich neulich in Philo hatte, habe ich mitten am Tag, dass ich mir nichts mehr merken kann, mir alles total surreal vorkommt und mir plötzlich ein vermeintlicher Traum einfällt, bei dem ich aber nur Traum mit Realität verwechsle. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich am Tag so getrieben habe oder worüber ich nachgedacht habe. Und ja, dann noch einen Tag später oder kurze Zeit später. Hallo Tagebuch, ich habe im Moment echt massive Probleme mit meinem Kopf, vor allem mit meinem Gedächtnis. Und ich mache mir wirklich langsam ernsthafte Sorgen. Ich steigere mich halt sehr schnell rein und denke sofort an Gehirntumor. Ich habe Angst. Ja, das waren so die bemerkenswertesten Tagebucheinträge.
Das zeigt, wie Sie uns eben schon erzählt haben, wir sehen uns im Himmel die letzten 3 Jahre mit unserer Tochter. Ich bin im Gespräch mit Ilse Karuna Ratner. Sie hat in dem Buch mit dem gleichnamigen Titel wie unsere Sendung anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und auch E-Mail-Schriftverkehr an das Buch zusammengestellt, wo sie aus den letzten 3 Jahren mit ihrer Tochter Anne berichtet. Anne ist an einem schwerst aggressiven Gehirntumor gestorben und die Krankheit ist auch sehr langsam eher vorangeschritten. Man hatte ihnen eigentlich prognostiziert, dass Anne schneller heimgehen wird.
Für diesen Tumor ist eigentlich eine mittlere Überlebenszeit von 6 bis 12 Monaten üblich, weil es ein sehr, sehr aggressiver Gehirntumor ist. Und es verlief dann doch anders. Sie war zwar nach der ersten OP total verändert. Das war auch ein sehr, sehr großer Schock für uns. Sie war plötzlich aus der pfiffigen Spitzenschülerin war ein schwerstbehindertes Mädchen geworden. Sie war am Bett fixiert, eine Körperhälfte fast gelähmt, die andere von Krämpfen geschüttelt. Sie konnte nicht sprechen. Erkannte uns aber und verstand uns auch. Und wir saßen dann 3,5 Wochen neben ihr auf der Intensivstation. Weitere OPs waren nötig wegen gewissen Komplikationen. Dann wurde sie nach Krefeld zurückverlegt in die Kinderklinik. Und nach einigen Wochen kam sie dann in die neurologische Frühreha nach Osterath. Und hier machte sie dann plötzlich sehr rasche Fortschritte. Sie konnte sich aufsetzen. Sie lernte wieder zu laufen, sehr schnell übrigens. Sie konnte wieder sprechen, die Feinmotorik entwickelte sich wieder. Das Bewusstsein blieb weitgehend, war ein wenig eingeschränkt, weil das Kurzzeitgedächtnis gestört war, aber das Langzeitgedächtnis war da. Gleichzeitig wurde der Tumor bestrahlt und die Chemotherapie lief an. Und sie hat alles gut vertragen. Die Ärzte wunderten sich auch, dass sie alles so gut vertrug und dass eigentlich da auch keine Einbrüche in den Blutwerten kamen und so. Also es lief ganz gut.
Und sie ist sehr zuversichtlich in die OP gegangen, die sie ja auch ihrem Tagebuch anvertraut hat.
Genau. Ja, diese kleine Stelle könnte ich auch mal vorlesen. Morgen werde ich nach Bonn verlegt, beziehungsweise nach St. Augustin, wo die OPs anstehen. Ich habe eigentlich keine Angst, bin auch zurzeit in einer wirklich guten Verfassung, merke ich selber. Und wird mir auch immer wieder gesagt, ich bin zuversichtlich. Mhm. Und so ist sie da auch in die OP hineingegangen. Und nach diesen 8 bangen Stunden Wartezeit, ja, kam sie eben so total verändert raus. Ich werde nie den Augenblick vergessen, als wir sie endlich wieder sehen durften. Sie hatte irgendwie die Augen voll Tränen, sah mich wirklich sehr, sehr traurig an, konnte ja nicht sprechen. Und ich hatte irgendwie so in ihrem Blick, als wenn sie sagen wollte, das war nicht gut, Mama. Mhm.
Wann hatten Sie denn die Gewissheit, dass Anne unheilbar krank ist und an den Folgen des Tumors sterben wird?
Schon wenige Tage später hat uns die Professorin in ihr Zimmer gebeten und der Tumor ist ja untersucht worden, die Teile, die sie herausnehmen konnten. Und sie hatten dann herausgefunden, dass das der aggressivste, schnell wachsende Tumor ist, ein Glioblastom multiforme Grad 4, der eben so eine recht geringe Überlebenszeit den Menschen lässt. Und wir wurden auch schon dort im Krankenhaus darauf vorbereitet, dass es jetzt nur noch darum geht, Zeit zu gewinnen bei größtmöglicher Lebensqualität. Das haben wir natürlich alles erst mit der Zeit verstanden. So schnell konnten wir das alles gar nicht begreifen. Mhm. Und ich kann heute sagen, dass die Trauerphase nach dieser OP eigentlich noch schlimmer war als nach Annes Tod, auf den wir ja mehr oder weniger vorbereitet waren. Wir haben gelernt, ich habe hier damals in der Zeit an jemanden geschrieben, ja, wir glauben und vertrauen, dass Gott Anne heilen kann, aber er sieht weiter und spricht das letzte Wort. Natürlich hoffen wir inständig, Anne so wieder zu bekommen, wie sie einmal war, aber wenn Gott einen anderen Plan hat, wissen wir jetzt schon, dass er uns die Kraft gibt, auch das zu ertragen. Das merken wir nämlich jetzt schon jeden Tag. Und ja, das war die ganze Zeit so. Wir haben diese schweren Informationen immer wieder bekommen, haben aber gleichzeitig gemerkt, dass wir nicht innerlich abgestürzt sind. Wir waren irgendwie unerklärlich getragen. Und das kann ich nur wirklich mit Gottes Frieden beschreiben. Das ist einfach Gott, der uns da durchgetragen hat, mit dem wir sowieso auch schon vorher in unserem Leben durch Höhen und Tiefen gegangen sind. Ja, das kann man schwer erklären.
Wir spüren, dass Sie nach Worte ringen und es ist sicherlich für jeden, der jetzt zum ersten Mal davon hört, wenn wir vielleicht selber schon so ein Schicksal miterlebt haben, selber tragen mussten oder in unserer engsten Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, da wenn wir gerade mittendrin sind, manchmal gibt es einfach keine Worte. Manchmal dann braucht die Seele einfach Momente nachzukommen, der Geist. Und wir werden gleich weiter sprechen. Wir sehen uns im Himmel. Ich bin im Gespräch mit Ilse Karuna Ratner. Mein Name ist Sabine Böhler. Und zwar hat sie die Erlebnisse während der schwersten Krankheit mit ihrer Tochter Anne, die kurz vor ihrem 20. Lebensjahr verstorben ist, in einem Buch niedergeschrieben. Und unsere heutige Sendung trägt den gleichnamigen Titel. Es ist auch als Hörbuch erhältlich. Die letzten 3 Jahre mit unserer Tochter. Wir sehen uns im Himmel. Und wir werden gleich weitersprechen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Ilse Karuna Ratner. Mit ihr spreche ich darüber, wie Gott sie und ihre Tochter, besonders ihre Tochter Anne, hindurchgeführt hat durch schwerste Zeiten des Leids, so könnte man denken. 3 Jahre sind vergangen von dem Moment, wo Anne die Diagnose unheilbarer Gehirntumor, besonders aggressiver Gehirntumor bekommen hat, bis zu ihrem Tod. Sie ist am 28. Juli 2012, kurz nach der Mittagszeit um 14.40 Uhr, an den Folgen gestorben. Ihre Mutter hat ihre Gedanken aus E-Mail-Schriftwechsel, aus Briefen, aus Tagebucheintragungen niedergeschrieben in dem Buch »Wir sehen uns im Himmel« die letzten 3 Jahre mit unserer Tochter. Und das Buch, so könnte man sagen, ist ein Zeugnis darüber, wie Gott wirkt in dem Leben unserer Kinder, auch in unserem eigenen Leben, im Leben von Menschen, ein Gott, der uns manchmal so erscheint, dass er uns alleine lässt in schwerstem Leid, weil er Leid zulässt, aber dennoch ein Gott, so hat es Frau Karuna Ratner eben schon auch ausgedrückt, der uns hindurchträgt. Und das will er auch, unser Gott. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, auch im schwersten Leid. Die Familie Karuna Ratner gehört zu einer freikirchlichen Gemeinde in Krefeld, zu der auch Ute Horn gehört und das Ehepaar Schlitter. Beide, die Familie Horn und auch Schlitters, haben fast zur selben Zeit schwerste Schicksale durchlebt. Und wie Sie uns eben schon erzählt haben, Frau Karuna Ratner, hat die Gemeinde sofort auch für Sie und Ihre Familie, besonders für Anne, intensiv gebetet.
Ja, dafür sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir da auch so mitgetragen wurden in Gebeten, auch in Besuchen, in ja einfach Betreuung auch in dieser Weise. Das ist dann in solchen Zeiten besonders wertvoll und das wissen wir auch sehr zu schätzen.
Und Anne war schon sehr früh ein sehr weises Mädchen, so könnte man sagen, denn sie hat im Gymnasium war sie in ihrem Philosophiekurs einen Aufsatz gehalten bei einer Podiumsdiskussion, also mit vielen Zuhörern und Zuschauern. Warum bin ich Christ und nichts anderes? Und das ist, sagen wir mal, in der heutigen Zeit, wo es ja auch manchem Teenager auch manchmal peinlich ist, dass die Eltern so gläubig sind und dass man jeden Sonntag in Anführungsstrichen in die Kirche gehen muss. Aber sie hat geschrieben, ganz überzeugt, somit glaube ich, dass Glaube keine Religion ist, der wir nachhecheln müssen, sondern eine Entscheidung, ob wir Gottes Angebot für uns persönlich in Anspruch nehmen wollen. Und ganz am Schluss hat sie wohl gesagt und geschrieben, Gott ist die Freude, und persönlich wohl hinzugefügt, das hat man ihnen später erzählt, und dafür wäre ich auch bereit zu sterben für Gott. Und wie Sie sagen, sie ist zwar nicht für Gott gestorben, aber sie ist mit Jesus Christus gestorben.
Ja, das war wirklich für uns auch sehr beeindruckend mitzuerleben. Und ja, wir waren auch sehr dankbar, dass wir dann doch daran teilnehmen durften, an dieser Podiumsdiskussion. Zuerst wollte die Anne das alleine machen. Sie hatte auch zunächst sich schon gefragt, das ist ja auch ein schwerer Schritt, so vor über 100 Leuten plötzlich zu stehen, und hat schon mit sich gerungen, ob sie das machen soll oder nicht. Aber ich bin froh, dass sie sich dazu entschieden hat, ganz aus eigener Entscheidung heraus. Und ich habe auch nie mitbekommen, wie sie ihr Referat so vorbereitet hat. Das habe ich ja, wie gesagt, auch später erst bekommen von der Philosophielehrerin. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Wie geht man damit um? Im selben Jahr erst dieses Referat, das doch sehr von der Liebe Gottes zeugt und Ausdruck gibt von seinem Wirken, und dann diese niederschmetternde Diagnose. Haben Sie dann nicht mit Gott gehadert, Frau Karuna Ratner?
Also, nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Wir haben ja schon lange vorher in einer sehr persönlichen Beziehung zu Gott gelebt. Wir haben Gott unzählige Male in vielen kleinen und größeren Dingen erfahren. Also wir haben nicht an der Existenz Gottes gezweifelt. Wir haben auch nicht, ja, in dem Sinne gehadert. Natürlich war da diese total schmerzhafte und verzweifelte Frage, was soll das denn jetzt? Wie kommt das? Wir waren geschockt von diesem Ergebnis. Aber wir haben wirklich dann recht schnell erlebt, dass Gott echt kein Interesse hat an unseren schönen, frommen Gebeten, sondern dass wir ihn wirklich ganz ehrlich bestürmen dürfen mit unseren Fragen, Klagen, mit unserer Verzweiflung, dass man einfach alles, ja, den ganzen Schmerz auch ihm entgegenschreien kann, dass man auch, ja, zu ihm beten kann, wenn man gar keine Worte mehr findet. Das geht, das habe ich da auch erfahren. Ja, und daraus resultierte dann diese tiefe Erfahrung, dass Gott uns versteht. Es ist nicht zu erklären irgendwie, aber diese tiefe Gewissheit, dass er trotzdem alles in der Hand hält und trägt, und auch wenn wir im Moment gar nichts verstehen, und das blieb ja auch noch eine ganze Weile so, dass es sehr, sehr schwer war, das alles zu ertragen. Aber dieser tiefe Friede hinter all dem Schweren, der blieb einfach. Und ja, das ist das, was ich eben dieses Leben mit Gott nenne. Ne? Das ist schwer zu erklären.
Und sicherlich folgten dann auch schwierige und schwere Gespräche, oder?
Ja, als Anne dann in die Reha kam und ihr Bewusstsein langsam wieder erwachte, sie lernte langsam wieder zu sprechen. Das war übrigens in diesen Wochen vorher das Schwierigste für mich gewesen, dass ich nicht mit ihr kommunizieren konnte. Ich merkte, sie verstand mich, das sieht man ja an den Augen. Aber sie konnte nicht sprechen, sie konnte sich nicht artikulieren. Die Ärzte hatten auch keine Erklärung dafür, warum sie nicht sprechen konnte, denn das Sprachzentrum war im Gehirn gar nicht berührt worden. Aber wie gesagt, als ihr Bewusstsein langsam erwachte und sie wieder zu sprechen lernte, da kamen natürlich auch erste Fragen, wo bin ich hier, wo war ich so lange? Und sie hatte, wie mir schien, für kurze Zeit dann auch die Fähigkeit zu trauern, ihren Fähigkeiten nachzutrauern, die sie verloren hat, aber wirklich nur ganz kurze Zeit war das. Da weinte sie häufig, sie hatte sich auch zunächst ein wenig gesträubt gegen Tabletten und so weiter. Und ich hatte immer Angst gehabt vor diesen Gesprächen mit ihr, ihr sagen zu müssen, dass die Ärzte keine Hoffnung mehr sahen, und habe da auch wirklich sehr dafür gebetet, dass ich gute Gelegenheiten bekomme. Und ja, und das ergab sich dann auch während dieser Reha-Zeit. Das war also wenige Monate nach der OP. Und ich konnte dann ihr dann auch bei einer guten Gelegenheit sagen, dass es aus Sicht der Ärzte keine Hoffnung mehr gab. Ich habe hier notiert, dass ich ihr einmal sagte, wir wissen nicht, was Gott sich bei dieser Krankheit denkt. Und gut, dass wir uns bei Jesus alle wiedersehen. Gut, dass Jesus für uns alles getan hat und dass wir bei ihm zusammen sein dürfen. Eigentlich ist es ja gar nicht wichtig, ob ein Leben kurz oder lang ist. Wichtig ist nur, dass man sich für Jesus entschieden hat. Oder ich sagte bei einer anderen Gelegenheit, wir müssen jetzt in die richtige Richtung schauen, denn das Beste kommt noch. Und das hat sie auch verstanden, denn sie war ja auch schon bewusst Christ, schon lange. Ich sagte auch, Gott zeigt uns nie den ganzen Weg im Voraus, aber er gibt uns jeden Tag neue Kraft. Das ist das, was wir da wirklich ganz hautnah erlebt haben. Und wenn wir dann diese Gespräche hatten, dann haben wir auch meistens ganz lange zusammen geweint, ganz ehrlich. Und ja, das war einfach eine gute, tiefe Gemeinschaft. Ich bin nicht sicher, wie viel sie jetzt im Gedächtnis davon überhaupt behalten hat, denn ihr Kurzzeitgedächtnis war ja, wie gesagt, massiv gestört. Sie hat ja eigentlich so schnell immer wieder vergessen, was sie erlebt hat und gehört hat. Aber in ihrer Seele ist es ganz sicher tief angekommen.
Und wenn Sie sagen, wir, damit ist natürlich auch immer wieder Ihr Mann mit eingeschlossen, Nihal. Er ist Singalese, er kommt aus Sri Lanka und im Buch habe ich gelesen, dass Anne wohl später dann noch versucht hat, ihrem Papa richtig gutes Deutsch beizubringen,
ja,
und dass sie richtig auch humorig war und einfach auch nicht auf den Mund gefallen war später.
Genau, das
im Verlauf
war
ihrer
eine
Krankheit.
Ihrer Lieblingsbeschäftigungen, ne? Papas Deutsch zu korrigieren. Da haben wir ganz viele lustige Begebenheiten erlebt. Zum Beispiel, wenn mein Mann dann irgendwann doch genervt war von den vielen Korrekturen, hat er dann auch mal gesagt, ach Anne, es wäre schön, wenn es heute keinen Korrekturtag gäbe. Und sie sagte dann einfach nur, ja, dann mach mal wenig Fehler. Oder ein anderes Mal sagte sie dann zu mir, häng doch die Grammatikplakate, die du aus der Schule mitgebracht hast, beim Papa auf. Und und lauter solche Sachen.
Genau, sie sind Lehrerin, genau.
Ja, das, oder sie sagte, ja, einfach ist eigentlich, du kannst mir ruhig immer alles erzählen, ich verrate gar nichts, ich vergesse es ja sowieso wieder. Oder sie sagte, ja, ist doch gut, dass ich immer alles vergesse, dann kann ich mich immer wieder neu freuen über alles. Und so war sie auch, sie war wirklich sehr humorvoll und sie war sehr, sehr positiv in allem. Sie war so dankbar für alles, als es ihr dann gut ging, sie wieder zu Hause war. Wir fuhren dann jeden Tag zu Therapien und irgendwelchen Kursen. Und sie bedankte sich wirklich von morgens bis abends bei den Ärzten und Schwestern und Therapeuten und auch bei mir morgens und abends und bei jeder Gelegenheit für alles. Das war einfach so, so erfrischend zu sehen, wie dankbar sie war. Sie sagte sogar, Silvester 2009, das war doch ein gutes Jahr, oder? Und das war das Jahr ihrer OP gewesen, wo sie krank geworden war. Also da sieht man zwei Dinge einfach, dass sie sehr positiv gestimmt war und dass sie auch schon wieder vergessen hatte, wie schlimm diese Zeit war. Ne?
Wir sehen uns im Himmel. Ich spreche mit Ilse Caruna Radner. Sie ist Autorin des gleichnamigen Buches, in dem sie über die letzten 3 Jahre mit ihrer Tochter Anne berichtet. Anne ist an den Folgen eines schweren aggressiven Gehirntumors gestorben, kurz vor ihrem 20. Geburtstag. Wenn man von solch einem Schicksal hört, Frau Caruna Radner, und wenn man dann ihre Familie sieht, ihren Mann, sie sind gläubige Christen, sie gehören zu einer freien Gemeinde in Krefeld, sie sind betende Menschen, da fragt man sich doch, wie hält man das aus? Wie haben Sie das als Mutter, wie haben Sie das als Familie ausgehalten, Ihr Kind in den Tod zu begleiten? Und man hat doch auch ein bisschen, das höre ich auch immer wieder bei Menschen heraus, der und der hat doch so ein rechtschaffendes, gutes Leben geführt. Warum widerfährt ihm nun solch ein Schicksal? Ja, wie haben Sie das ausgehalten?
Gut, diese Frage können wir nicht beantworten, aber so in dieser Weise haben wir uns die Frage eigentlich auch nicht gestellt, weil wir unser Leben einfach Gott anvertraut haben und in dem tiefen Vertrauen leben, so wie er es macht, ist es gut. Ich habe einmal Freunden geschrieben, damals, kurz nachdem Anne krank geworden war, schon in den ersten Wochen, kurz nach den OPs, haben wir Anne völlig an Gott abgegeben. Das heißt, dass wir zwar weiterhin vertrauensvoll für eine völlige Wiederherstellung beten, aber auch bereit sind, sie loszulassen, wenn Gott es so will. Und die Bibelstelle über die 3 Männer im Feuerofen aus dem Buch Daniel, Kapitel 3, hat uns beide sehr angesprochen. Wir wissen, dass Gott uns vor dem Feuer bewahren kann. Aber wenn er es nicht tut, ist er dennoch unser Gott und wir werden keinem anderen dienen. Und das hat am besten unsere damalige Haltung ausgedrückt. Wir haben nicht gegen Gott rebelliert. Wir haben es so angenommen. Wir haben uns aber auch keinem Glaubensstress ausgesetzt. Es gibt ja auch diese Haltung, wir müssen nur kräftig genug für Heilung beten und alles andere aus dem Blick lassen. Aber dafür hatten wir keine Kraft und das ist auch nicht das, was wir unter Glauben verstehen oder das, was unserer Meinung nach die Bibel mit Glauben, Vertrauen auf Gott meint. Ja, wir haben, also am stärksten für mich war eigentlich, dass ich auf Anne gehört habe, was sie so geäußert hat. Denn sie fing schon recht bald an, eigentlich schon zu Beginn von 2010, als es ihr richtig, richtig gut ging nach der Reha, fing sie an, ständig zu sagen, boah, ich freue mich so auf den Himmel. Ich bin schon so gespannt, wie Gott aussieht. Oder ich bin so dankbar, dass Jesus das alles für uns getan hat. Da könnte ich vor Freude heulen. Und diese Äußerungen, die habe ich alle notiert in meinem Tagebuch. Und das war weit über 100 Mal während der ganzen Krankheitszeit. Mhm. Und als ich sie mal fragte oder zu ihr sagte, du, ich finde das ganz toll von dir, dass du nie klagst, dann hat sie mich verständnislos angeguckt und gesagt, warum soll ich denn klagen? Oder
sie hat sogar geschrieben an einer Stelle, ich bin so dankbar für den Gehirntumor. Ja. Dadurch habe ich so viele neue, nette Leute kennengelernt.
Genau, das war ihre Haltung. Und das war wirklich ihre Haltung. Kein Mensch hat ihr sowas eingeredet, denn wir wären nie auf solche Ideen gekommen.
Meinen Sie, das hing auch mit dem Gehirntumor an und für sich zusammen, dass er auf irgendwelche Areale gedrückt hat? Auf Freude-Areale? Ich weiß es nicht, was ein Hirnforscher dazu sagen würde.
Ich weiß es nicht. Also Cortison war längst abgesetzt, was ja vielleicht ein bisschen das gefördert haben könnte. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich bin kein Mediziner. Ich denke, dass ihre Glaubensgewissheit einfach durch die Einschränkung ihrer Gehirnleistung noch mehr hervorgeleuchtet hat, weil ich glaube, dass das zwei völlig verschiedene Bereiche sind im Leben eines Menschen. Einmal hat mein Mann sie gefragt, hast du mal Gott gefragt, warum das alles so gekommen ist? Und sie sagte nur, brauche ich nicht, der weiß das. Oder sie sagte auch, ich werde ihn fragen, wenn ich im Himmel bin, da freue ich mich schon drauf. Also sie schien irgendwie zu wissen, zu ahnen, dass ihr Weg begrenzt ist.
Ihr Weg auf Erden.
Ihr Weg auf Erden, genau. Ja, ja. Zum Beispiel, wenn dann im Fernsehen mal von irgendeinem Projekt die Rede war, Fertigstellung 2014 oder irgendwie sowas, dann fragte sie unvermittelt, lebe ich dann eigentlich noch? Oder in Bezug auf unsere Silberhochzeit, die dann 2015 sein sollte, meinte sie plötzlich, da weiß ich aber nicht, ob ich dann noch lebe. 5 Jahre sind schließlich noch ziemlich lang. Das sagte sie mehr entschuldigend zu uns. So in dem Sinne, tut mir leid, wenn ich dann nicht mehr da bin. Tut mir leid für euch oder so ähnlich. Sie hat es irgendwie geahnt. Dass
genau, August 2012 ist sie von Ihnen gegangen.
Genau.
Oder da war die Beerdigung, Juli.
Ja,
ist genau, gestorben.
Im August, ja.
Und das bestätigt ja auch wieder, dass wir merken und wissen, dass Kinder in sehr jungen Alter Gott ja noch sehr, sehr nahe sind. Ja. Und sie wissen um ihn, er, der seinen Funken ja selbst, seinen Liebesfunken in uns hineingelegt hat. Und ja, er hat durchgescheint durch ihre Tochter Anne, sie durch schwerstes Leid getragen und es auch so ihnen und den Geschwistern schwer gemacht. Vielleicht mögen Sie noch mal einen Moment erzählen, wie es der übrigen Familie, auch den Geschwistern erging. Gab es vielleicht auch sowas wie Eifersucht, dass Sie sich jetzt nur noch um Anne kümmern? Wie war so die Familiensituation?
Also Eifersucht habe ich überhaupt nicht empfunden. Wir haben sehr offen über alles gesprochen. Der Jüngste war ja schon 15, der hat das auch sehr, sehr gut mitgetragen. Wir haben auch immer ehrlich über alle Untersuchungsergebnisse gesprochen. Wir haben nie irgendetwas verheimlicht oder falsch dargestellt. Sie haben das sehr, sehr gut mitgetragen. Der Älteste besonders, der hat sehr darunter gelitten. Der hatte irgendwie eine besondere Beziehung zu Anne. Es war ja, ist ja der Halbbruder, ebenso wie die ältere Schwester, die Halbschwester ist. Mein Mann war ja verwitwet, hatte diese beiden Kinder mit in die Ehe gebracht und die Kinder haben sich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden. Und wie gesagt, der Älteste hing besonders an Anne und hat wirklich unendlich gelitten. Erstmal unter der Diagnose, er hat natürlich auch heute noch Probleme damit, dass sie gegangen ist. Mona hat eine sehr innige Beziehung zu ihr gehabt. Und das drückt sich vielleicht auch aus in einem kleinen Zetteldialog, den sie mit Anne kurz oder 3 Wochen vor ihrem Tod etwa so geschrieben hat. Sie hat mal für ein paar Stunden auf sie aufgepasst. Ich habe sie ja nie allein gelassen, weil sie ja diese Gedächtnisstörung hatte. Und
Mona war jetzt die ältere Schwester, die noch verheiratet war und auch einen kleinen Sohn hatte schon zu der Zeit.
Ja, genau. Und Mona stellte fest, Anne war schon etwas schwach und es fiel ihr schwer zu sprechen. Stellte aber fest, dass sie noch ganz gut schreiben konnte. Sie schob ihr ein Zettelchen hin mit der Aufforderung, schreib mir was. Anne schrieb zurück, ja was denn? Und Mona wiederum, schaffst du das noch? Also das Schreiben. Und Anne dann, doch, ich glaube schon. Und Mona, immer sehr direkt, schrieb dann, denkst du, du musst bald sterben? Und Anne zurück, ja, weil ich so schwach bin. Und Mona wieder, wäre das okay für dich? Und Annes Antwort, ja, weil ich ja dann bei Jesus bin. Mona, schaffst du das noch, bis Papa wiederkommt? Der war zu dem Zeitpunkt kurz in Sri Lanka. Und Anne meinte nur, ja klar. Mein Mann war mit unserem jüngsten Sohn damals kurz in Sri Lanka, weil dieser Besuch sehr früh schon geplant gewesen war. Er kam aber dann doch früher zurück, weil Anne in der Zeit so rapide schwächer wurde und hatte dann noch zwei kostbare Wochen des Abschieds mit ihr. Dazu muss ich sagen, mein Mann hat eigentlich wesentlich länger an dem Gedanken der göttlichen Heilung festgehalten als ich. Ich hatte sie ja relativ früh abgegeben, wie gesagt. Er hat sich damit etwas schwer getan. Und
also mit göttlicher Heilung meinen Sie, dass eine körperliche Heilung stattfindet Anne wieder völlig hergestellt wird oder weiterleben kann?
Genau, er hatte das doch mehr gehofft und angestrebt. So ist klar, jeder hat sich das gewünscht, aber er hatte es schwerer, sie loszulassen. Aber so etwa 4 Wochen vor ihrem Tod konnte er es auch, ja, und hat dann gemerkt, wie gut es ist, sich im Frieden verabschieden zu können und ja, einfach versöhnt zu sein mit seinem Schicksal. Das ist ja auch sehr wertvoll und auch sehr kraftbringend. Ja.
Und wir wissen, dass wenn Menschen heimgehen zum Vater in die andere Welt, in die himmlische Welt, wie wir es auch gerne menschlich ausdrücken, dass es immer besondere Momente sind. Lassen Sie uns auch an diesen besonderen Moment des Abschieds teilhaben. Am 28. Juli ist Anne ruhig gestorben.
Ja, das hatte sich schon ein paar Wochen vorher, etwa 4 Wochen ungefähr, wurde sie dann doch rapide schwächer, wie gesagt. Es kamen leichte Lähmungserscheinungen, Schluckschwierigkeiten und ja, eben diese Schwäche so. Und sie war dann die letzten 3 Tage auch völlig bettlägerig. Sie konnte gar nicht mehr aufstehen. Und so wurde sie einfach nur schwächer. Sie hatte keine erkennbaren Schmerzen. Sie hatte keine Krämpfe. Sie hatte keine Übelkeit. Sie wurde einfach schwächer und schwächer. Sie brauchte keine Medikamente, sie hörte einfach auf zu atmen, sie war bis zum Schluss bei Bewusstsein, sie schaute jeden an, der noch etwas zu ihr sagte, wir standen ja fast alle um sie herum und sie ging dann ganz ruhig hinüber. So, das war so stark, weil das Palliativteam hatte es auch anders vermutet. Ne? Sie haben mir alle möglichen Medikamente hingestellt, die ich hätte brauchen können, für Krämpfe, für Gegenschmerzen.
Für Übelkeit und Erbrechen.
Alles.
Manch einer kennt das vielleicht von den Hörern und
natürlich
war bei solchen schweren Todeskämpfen auch schon
und
dabei.
Und es war gar nicht. Es war einfach ein Geschenk, sie so hinübergehen zu sehen, so ruhig und friedlich und ja, so wie sie auch gelebt hat, untheatralisch, einfach ganz ruhig. Ja, sie ist hinübergegangen. Ne? Sie ist, wir wissen, dass sie bei Gott ist. Und ja, dass wir sie da wiedersehen werden.
Ja, wie haben Sie es geschafft, dann auch als Familie Anne loszulassen, Sie als Mutter, Ihr Kind loszulassen?
Ja, das hängt für mich auch wieder ganz eng damit zusammen, dass Anne weder psychischen noch körperlichen Leidensdruck hatte. Sie lebte ja schon praktisch ich habe einmal geschrieben, zu jemandem. Ich habe den Eindruck, sie lebt schon mit dem Kopf im Himmel und mit den Füßen auf der Erde. Sie hat ja dauernd erzählt, ich freue mich so auf den Himmel. Und das war ja so stark für mich, das immer wieder zu hören. Und ich war ja auch so nah dran bei ihr. Sie lebte praktisch wie unter einer Schutzglocke. Sie hatte ja, wie gesagt, nicht mehr die Fähigkeit, schon lange nicht mehr die Fähigkeit, ihren verlorenen Fähigkeiten nachzutrauern. Sie konnte sich auch keine Sorgen um die Zukunft machen. Sie freute sich einfach auf den Himmel. Und sie hat uns eigentlich mit in diese Schutzglocke hineingenommen. Wir haben mit in dieser Gegenwart gelebt, uns gefreut an der Gegenwart, dankbar zu sein für jeden Tag. Sie hat uns durch ihre Art das so leicht gemacht. Sie hat uns die Richtung gezeigt, dass es eben die Ewigkeit bei Gott ist, unser Ziel, was für alle gilt. Und wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, dass wir wissen dürfen, wir werden alle einmal da sein. Das hat es uns wirklich leicht gemacht dadurch.
Und gab es dann auch später einmal einen Anflug von Bitterkeit bei Erinnerungen? Weil ja, das hat man auch manchmal in Trauerphasen.
Natürlich, da geht es auf und ab in den Jahren. Es sind jetzt 4 Jahre. Ich erinnere mich, kurz nach der Beerdigung hat uns jemand einen wunderschönen selbstgestalteten Engel geschenkt für das Grab. Und irgendwie habe ich dabei gedacht an ein Lied, was Anne sehr oft gesungen hat, in der Gemeinde vorgetragen hat auch. Es ist Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten und so weiter. Und ich habe dann wirklich gedacht, wo waren die Engel, die Anne behüten sollten, wenn dieses Lied so bedeutsam in ihrem Leben war? Und dann habe ich halt innerlich gedacht, meine Güte, die Ärzte haben mit 6 Monaten Lebenszeit gerechnet, Überlebenszeit. Sie haben uns auf Komplikationen vorbereitet durch Infektionen, Schmerzen, Krämpfen, einen möglicherweise qualvollen Tod erwartet. Und stattdessen hatten wir 2,5 Jahre intensive, fröhliche Gemeinschaft mit Anne, eine glückliche Zeit. Sie hat uns beschenkt mit ihrer Dankbarkeit, ihrem Humor. Sie hat uns mit ihrer so starken Vorfreude auf den Himmel getröstet. Und sie durfte ja so leicht hinübergehen. Und da kann ich wirklich nur sagen, Gottes Engel haben sie auf Händen getragen. Und das war dann für mich wieder ganz klar.
Ein ganz wichtiger Station im Leben eines jeden Menschen, das ist einmal natürlich die Geburt, die gefeiert wird, die Taufe und am Ende des Lebens die Beerdigung. Hat Anne ihre Beerdigung schon mitgeplant? Wie haben Sie die Beerdigung gestaltet?
Die Beerdigung hat sie nicht geplant. Da hat sie eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Und ich seltsamerweise habe auch nicht so geplant in dieser Weise, obwohl es mir natürlich vor Augen stand. Sie hat wohl mal über einen Grabstein gesprochen, scheinbar zufällig. Und sie hat, als wir mal an einem Steinmetz vorbeifuhren, gesagt, oh, so ein Grabstein wie ein Buch, finde ich echt schön. Und ja, dann war mir klar, sie wird einen Grabstein haben wie ein Buch. Das hat sie auch, wo dann draufsteht, in Jesus Christus habe ich ewiges Leben. Und ja, der Abschiedsgottesdienst, der wurde von unserer Gemeinde dann sehr liebevoll und persönlich gestaltet. Es kamen circa 300 Menschen, Freunde, Schulkameraden, Lehrer, Nachbarn, Gemeindemitglieder, ja, alle möglichen Leute. Und der Präses, der damalige Präses unseres Gemeindebundes, Pastor Roman Siewert, hielt die Predigt. Und ja, so ein paar bedeutsame Zitate würde ich gerne nennen. Als ich mich auf den heutigen Gottesdienst für Anne vorbereitete, wollte ich in meinem Herzen klagen, das ist kein glücklicher Tag. Als ich mich aber immer tiefer in die junge Biografie von Anne hineindachte, wurde ich ruhiger. Ja, Frieden berührte mein Herz. Anne war positiv und lebensfroh eingestellt. Und es ist keine Übertreibung, sie hat immer wieder sagen können, ich freue mich auf den Himmel. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und ja, ganz bedeutsam war noch, dass ich am Tag vor der Beerdigung in Annes Zimmer ein Testament fand, das sie ein Dreivierteljahr vor Ausbruch ihrer Krankheit geschrieben hatte. Sie war also längst noch gesund, hat überhaupt nicht geahnt, dass sie krank werden würde, bald sterben würde. Sie hatten in Philosophie über das Thema Tod gesprochen und sie hatte da irgendwie das Bedürfnis gehabt, mal ein Testament zu verfassen. Und das, wie gesagt, fand ich dann. Und der Pastor zitierte auch daraus. Im ersten Teil zählte sie dann auf, welche Familienmitglieder und Freunde welche Dinge bekommen sollen. Und zum Schluss schrieb sie, bitte seid nicht so traurig. Ich habe euch sehr lieb und möchte, dass ihr glücklich seid, indem ihr an Gott festhaltet. Freut euch darauf, wenn wir uns wiedersehen und zeigt damit meinem Philosophiekurs, dass das Leben noch doch einen Sinn hat. In Liebe, Anne Karuna Radner. Also das hat mich wirklich auch fast umgehauen. Das ist so ja noch ein weiteres von vielen Geschenken, die ich halt durch Anne bekommen habe.
Und man muss vielleicht noch dazu sagen, das hat sie vor der Diagnose geschrieben.
Ja, ein Dreivierteljahr vor Ausbruch ihrer Krankheit hat sie das geschrieben. Das ist einfach wahnsinnig. Und das, ja, ich beinahe wäre es ja auch nicht gefunden gewesen zur Beerdigung, ne? Aber einen Tag vorher habe ich es halt gefunden. Und das war auch so schön, dass das dann mit in die Beerdigung eingebaut werden konnte.
Und ihre Tochter Mona hat eine Fotopräsentation vorbereitet, die dann am Ende des Gottesdienstes gezeigt wurde, um so auch das Leben ihrer Schwester noch einmal zu würdigen.
Das war auch sehr, sehr eindrucksvoll, ne? Alle Fotos aus der Kindheit, so aus allen Stationen ihres Lebens praktisch von klein auf. Und zum Schluss hat sie den Text darunter gesetzt. Wir sind dankbar für die wunderbare Zeit, die wir mit dir hatten. Du hast unser Leben sehr bereichert. Und auch wenn wir die Frage nach dem Warum nicht beantworten können, wissen wir, dass du bei Gott gut aufgehoben bist und dass es eines Tages ein freudiges Wiedersehen geben wird. Wir lieben dich, deine Familie. Das war das, was sie dazu geschrieben hatte. Und ich hatte damals, wenige Wochen vor Annes Tod, auch so an einem Abend irgendwie das Bedürfnis, ein Gebet aufzuschreiben. Ich konnte es selbst nicht vorlesen damals an dem Tag. Ich hatte die Krankenhauspfarrerin gebeten, die auch da war, es vorzulesen für mich. Darin habe ich geschrieben, Vater im Himmel, ich verstehe überhaupt nicht, warum das alles jetzt so gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich Anne aus irgendeinem Grund abgeben musste. Aber weil ich dich schon so lange kenne, weiß ich, dass du es immer gut mit mir meinst und dass ich den Grund jetzt auch gar nicht wissen muss. Dir allein gebe ich sie gerne. Du bist die Quelle und das Ziel meines Lebens. Und ich weiß, dass ich Anne eines Tages bei dir wiedersehen werde. Darauf freue ich mich schon.
Ja, das kann ich verstehen, dass Sie das nicht selber lesen konnten, weil das sind wirklich sehr anrührende Worte und unser Herz wäre versteinert, wenn wir da nicht, doch wenn es angerührt sein würde und berührt.
Es ist auch jetzt noch schwer.
Ja.
Ja, und nach der Beisetzung fuhren wir dann auf den Friedhof. Das war natürlich auch nochmal sehr, sehr schwer, am offenen Grab zu stehen, aber ja, zahlreiche Freunde waren ja auch dabei. Es war eine riesige Menschenmenge damals. Und in der Gemeinde, im Gemeindehaus, hatten Freunde aus der Gemeinde und aus der Nachbarschaft dann eine riesige Kaffeetafel aufgebaut, allen Kuchen mitgebracht, unzählige Kuchen mitgebracht. Und wir haben wirklich dankbar wahrgenommen, dass uns sämtliche Arbeiten abgenommen worden waren. Wir waren auch ja wirklich von Menschen wirklich gut getragen. Ja, und nach dem Kaffeetrinken wurde dann angeregt, ein paar interessante und lustige Begebenheiten zu erzählen, die man mit Anne erlebt hatte. Und da kam auch wirklich nochmal ein bunter Strauß zusammen. Die Stimmung war wirklich heiter und dankbar. Und Anne hat ja auch wirklich genug geboten. Sie war sehr humorvoll gewesen und viele Leute hatten Erinnerungen zu erzählen in dieser Weise.
Und daran merkt man auch wieder, wie dicht Freude und Leid doch auch miteinander verquickt sind.
Genau, das müssen keine Gegensätze sein.
Und dass es auch zusammengehört und dass wir auch bei unserem Gott mit unserem Leid kommen müssen und nicht solche erlösten Christen sein müssen, die voller Freude sagen, Herr, dein Wille geschehe, und wenn es dein Wille ist, dann gebe ich dir auch das Leben, das eigene hin oder das Leben von lieben Angehörigen, so wie bei Ihnen von Ihrer Tochter, sondern ich darf schon auch Momente des Haderns und des Schmerzes sein, dass ich nicht loslassen kann und es mir schwer fällt.
Das kann man nicht erzwingen. Aber ich habe mal gesagt, loslassen ist leichter, wenn man den kennt, den man es gibt.
Und das wird ja auch deutlich in Ihrem Gebet, wo Sie sagen, Herr, dir allein gebe ich sie gerne.
Ja,
dir,
genau.
Nur dir allein, mein guter Gott.
Genau.
Auch wenn wir das, wenn Sie das sicherlich unter Tränen, man das auch für sich formulieren muss, dann auch. Ja, vieles hat zusammengewirkt, dass Sie viele dieser extremen Situationen gut durchstehen konnten. Und dazu gehört es sicherlich auch der gute Familienzusammenhalt.
Ja, selbstverständlich, das ist ganz wichtig. Das war für mich auch ganz wichtig und es ist bis heute diese enge Familiengemeinschaft, aber auch die gute Betreuung durch Gemeinde, Freunde, Therapeuten, Ärzte. Ich bin diesen Menschen immer noch dankbar, sehr, sehr dankbar bis heute. Ich habe auch bis heute noch Kontakt zu den meisten Therapeuten von damals und so. Es ist wirklich sehr, sehr gute Arbeit gewesen, von der wir da profitiert haben.
Und wie Sie schreiben, haben Sie trotz des Schweren und des, weil sie früh loslassen mussten von ihrer Tochter, 3 Jahre lang war sie schwerst erkrankt an einem Hirntumor. Im Alter von 17 Jahren hat sie die Diagnose bekommen. Kurz vor ihrem 20. ist sie heimgegangen, verstorben. Schreiben Sie, haben Sie viel Friede und Kraft von Gott verspürt?
Ja, er hat uns wirklich irgendwie jeden Tag spürbar neue Kraft gegeben. Und ja, das ist das, was ich nicht erklären kann, aber das ist das, was man in dieser innigen Lebensgemeinschaft mit Gott erfährt und ohne die ich eigentlich nicht leben könnte. Das ist mir unvorstellbar, das zu ertragen, so etwas zu ertragen ohne Gott. Und ja, es hat uns halt die Richtung gewiesen. Das Leben hier auf der Erde ist wirklich nicht alles. Die Ewigkeit, dafür sind wir geschaffen und ja, das ist das Ziel, was wir haben.
Gott ist das Ziel, das wir haben. Danke Ihnen ganz sehr, Frau Karuna Rattner, für das Gespräch. Sie haben Ihre Gedanken zum Tod Ihrer Tochter, Gedanken, Tagebucheintragungen, E-Mail-Verkehr, niedergeschrieben in dem Buch Wir sehen uns im Himmel, die letzten 3 Jahre mit unserer Tochter. Es ist ihre Tochter Anne. Das Buch ist erschienen in der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg. Ute Horn hat das Vorwort dazu geschrieben. In die letzten Zeilen lassen Sie sich berühren von den Erfahrungen, die Anne und ihre Familie auf so beeindruckende Weise gemacht haben. Ute Horn ist eine regelmäßige Gesprächsgast hier auch in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, eine bekannte Buchautorin. Frau Karuna Rattner, Sie haben uns gezeigt, dafür danke ich Ihnen sehr, dass Gott uns nie den ganzen Weg unseres Lebens im Voraus zeigt, aber dass er uns jeden Tag neue Kraft gibt. Sie sagen, Gott trägt uns durch das dunkle Tal und das Leben hier auf Erden ist nicht alles und wir dürfen ja in Ewigkeit in Gottes Nähe sein, wenn wir an Jesus Christus glauben, der uns den Weg zum Vater freigemacht hat und freimacht. Ich danke Ihnen ganz sehr für das Gespräch, für Ihre Offenheit, wünsche Ihnen und Ihrer Familie von Herzen Gottes reichen Segen und dass er Sie weiterhin begleitet auf Ihrem Weg und Ihnen nahe ist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, Frau Böhler.
Und für alle, die neugierig geworden sind auf das Buch, meinen Sie, Frau Karuna Rattner, das Buch ist auch ein Geschenk für Menschen, die in dieser Phase drinstecken, als Trost oder?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es etwas zu sagen hat für Menschen, die ebenfalls einen Verlust verarbeiten müssen Und ja, dass es auch vielleicht auch andere Perspektiven eröffnen kann in Bezug auf die Ewigkeit, die Gott für uns vorbereitet hat.
Das Buch ist erhältlich im Buchhandel. Wir sehen uns im Himmel. Die Informationen dazu gibt Ihnen wie immer gerne der Radio Horeb Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921 110. Wiederholt wird diese Sendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr oder laden Sie sich zeitunabhängig herunter, nehmen Sie unser Podcast-Angebot in Anspruch, gehen Sie in die Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Wir sehen uns im Himmel. Sie können sich auch gerne einen CD-Mitschnitt bestellen, den schicken Ihnen gerne meine Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst zu. Den Hinweisen möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.